Ja, ich freue mich, dass ich ein paar Gedanken mit euch teilen darf. Besonders freue ich mich über das Thema, auch wenn es ein schweres Thema ist. Blut, Schweiß und Tränen, der Weg zum Kreuz, heißt mein Thema. Wir befinden uns ja noch in der Reihe Die Passion Christi. In den vergangenen Wochen haben wir Jesus nach den Berichten des Markus-Evangeliums begleitet auf seinem letzten Weg zum Kreuz. Ich gebe noch mal ein bisschen einen Rückblick, falls ihr nicht bei allen Gottesdiensten dabei wart. Wir haben begonnen mit der Verhaftung Jesu im Garten Gethsemane. Wir haben ihn begleitet, wie er zum Palast des Hohepriesters Kaiphas geschleppt und dort verhört und gedemütigt wurde. Wir standen zusammen mit Petrus und den Dienern des Hohepriesters im Innenhof, haben uns am Feuer gewärmt und mitbekommen, wie Petrus Jesus verleugnet hat. Wir standen im Prätorium des Pilatus, als die meisten Menschen um uns herum lauthals die Kreuzigung von Jesus forderten. Wir wandten erschrocken das Gesicht ab, als Jesus in den Hof geführt, ihm einen Königsmantel umgelegt und er vor unseren Augen gefoltert wurde. Dann führten sie ihn aus der Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen, hieß es am Ende des Textes von vergangener Woche, über den Christian gepredigt hat. Und heute begleiten wir Jesus ein Stück weiter auf dem Weg zum Kreuz unter dem Titel Blut, Schweiß und Tränen. Ich lese die Verse aus dem Markus-Evangelium, die dafür vorgesehen sind. Ihr findet sie im 15. Kapitel, Verse 21 bis 23. Unterwegs begegnete ihnen Simon aus Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Simon kam gerade von seinem Feld zurück. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz zu tragen, an das Jesus gehängt werden sollte. Sie brachten Jesus nach Golgatha, das bedeutet Schädelstätte. Dort wollten die Soldaten ihm Wein mit Myrrhe geben, aber Jesus trank nichts davon. Im Hintergrund steht hier vieles, was uns der Verfasser, wahrscheinlich Johannes Markus aus Jerusalem, der später auch Paulus begleitete, nicht schildert. Ich möchte es gerne für uns etwas illustrieren und auch ergänzen durch das, was uns die Kirchengeschichte oder das Neue Testament über den letzten Weg Jesu und seine Begegnung mit Simon von Kyrene verraten. Noch heute gibt es ihn übrigens in der Altstadt von Jerusalem, den letzten Weg Jesu. Er wird Via Dolorosa genannt, der schmerzensvolle Weg. Von einer Frau aus Spanien, die vor sehr langer Zeit gelebt hat, Egeria, wissen wir, dass sie bereits im 4. Jahrhundert an einer Art Karfreitagsprozession in Jerusalem teilnahm. Ein Weg, wie er seitdem in jeder Passionszeit in Jerusalem von vielen Pilgern aus aller Welt begangen wird. Nur wohl nicht in diesem Jahr. Die Via Dolorosa ist nicht mehr ganz der originale Weg, den Jesus nahm, denn Jerusalem hat sich baulich ja verändert im Laufe der letzten 2000 Jahre. Dennoch ist der Weg, kirchengeschichtlich und auch archäologisch gesehen, relativ nah am Original. In insgesamt 14 Stationen vollzieht die Via Dolorosa den Leidensweg Jesu nach. Und 9 davon sind biblische Stationen. Sie beschreiben also ein Ereignis aus den Evangelien. Dazu gehört auch die Begegnung mit Simon von Kyrene, von der heute unter anderem die Rede ist. Wusstet ihr übrigens, dass unser Pilgerhaus, das wir als Christustreff in Jerusalem betreiben, das Johanniterhospiz, direkt an dieser Straße liegt, an diesem letzten Weg Jesu, und zwar an der 8. Station, der Station der weinenden Frauen? Lukas schreibt in seinem Evangelium, eine große Volksmenge folgte Jesus auf dem Weg zur Hinrichtung. Darunter waren viele Frauen, die laut klagten und um Jesus weinten. An dieser Stelle möchte ich einen herzlichen Gruß nach Jerusalem senden. Ich weiß nicht, ob Elsa und Michael Moormann, unsere Hauseltern, uns hören, gerade zugeschaltet sind. Am Sonntag waren sie es beim Gottesdienst. Sie sind jetzt gerade mutterseelenallein als Hauseltern, auch nicht einfach, ohne Volontäre, die sind nämlich alle nach Hause geflogen. Und auch die Gäste sind alle wieder weg oder gar nicht erst gekommen wegen der Situation. Sie nutzen aber die Zeit, um das Haus zu renovieren, zu verschönern. Und wenn Corona vorbei ist, eines Tages hoffentlich bald, dann ist das Haus doppelt so schön. Und sie sind vor Ort gut vernetzt mit Freunden, unter anderem aus der deutschen Auslandsgemeinde. Also an dieser Stelle einen herzlichen Gruß an Michael und Elsa an der Via Dolorosa. Nun aber wollen wir Jesus ein Stück weit auf seinem letzten Weg begleiten. Und dabei fließen biblische Fakten, Traditionen aus der alten Kirche, geschichtliches, geografisches, archäologisches und auch ein wenig Fantasie mit ein, um uns möglichst hautnah mit auf den letzten Weg Jesu und seine Begegnung mit Simon zu nehmen. Und ich möchte euch einladen, ihr seht, es ist jetzt bereits auf dem Sofa und habe wie so eine Geschichtenoma mein Buch dabei. Also ich möchte euch einladen, die Augen zu schließen und euch entführen zu lassen in die Gassen Jerusalems vor fast 2000 Jahren. Der römische Centurio ist besorgt. Der Gefangene sieht nicht so aus, als würde er den halben Kilometer Fußweg aus der Stadt heraus und nach Golgatha noch überstehen. Er hat viel Blut verloren. Doch es hilft nichts. Der Centurio muss mit seinem kleinen Exekutionskommando, bestehend aus 4 Legionären, dafür Sorge tragen, dass die Verurteilten zur Hinrichtungsstätte gelangen. Die beiden Zeloten, mit denen der Rabbi aus Galiläa gekreuzigt werden soll, sind weitaus kräftiger. Der Centurio lässt sie vorangehen. Jesus hingegen hat Mühe, den zentnerschweren Querbalken, an den seine Arme gefesselt sind, zu tragen. Man hat ihm sein Gewand wieder angezogen. Das schöne, von seiner Mutter in einem Stück gewebte leinene Hemd. Noch wenige Stunden zuvor, es erscheint ihm jetzt bereits wie in einem anderen Leben, hatte er es zum Passamahl getragen. Nun ist es zerrissen und blutverschmiert. Es klebt an den Wunden auf dem Rücken. Der hölzerne Querbalken drückt sich schmerzend auf seine wunden Schultern. Jesus wird schwindelig. Die ganze Nacht und den Morgen über hat er nichts getrunken. Und dann dieser rasende Schmerz. Sein Körper fühlt sich an, als wäre er zerschmettert. Der traurige Zug bewegt sich von Gabbatha, vom Hochpflaster vor dem Prätorium, weg in Richtung Westen. Jesus schleppt sich taumelnd über eine prachtvolle Straße. Sie ist mit großen, flachen Steinplatten gepflastert und verbindet die unteren Wohnbezirke mit der Oberstadt Jerusalems. Herodes der Große, der Jesus einst so verzweifelt nach dem Leben getrachtet hatte, hat sich mit dieser Straße ein weiteres Denkmal gesetzt. Der Weg führt leicht, aber stetig bergauf. Die Sonne klettert langsam in den Zenit. Jesus starrt auf den Boden, gebeugt unter der Last des Kreuzbalkens. Er kann nichts mehr denken, nichts mehr fühlen, nichts mehr beten. Erschöpft setzt er einen Fuß vor den anderen, unsicher, schwankend. Noch ein Schritt und noch einer. Das Steinpflaster unter ihm verschwimmt vor seinen Augen. Kalter Schweiß bricht ihm aus. Er stürzt. Es wird dunkel. Als er die Augen wieder öffnet, sieht er in das Gesicht des römischen Centurio. Der hat sich über ihn gebeugt. Schweiß läuft in Strömen unter seinem prächtigen, schweren Helmbusch hervor. Er mustert Jesus mit prüfendem Blick. Ob der Gefangene den Weg noch schaffen wird? Jesus weiß es selbst nicht. Der Centurio gibt seinen Legionären einen Wink. Sie ziehen Jesus grob auf seine Füße und es geht weiter den Hügel hinauf, Richtung Marktplatz. Jesus fühlt heftige Schmerzen an Nase und Schläfe. Er muss sich das Gesicht beim ungebremsten Aufprall auf das Steinpflaster verletzt haben. Seine Hände sind noch immer am Querbalken festgebunden. Szenenwechsel. Simon ist hungrig, müde und nass geschwitzt. Seit Tagesanbruch hat er auf seinem Feld vor den Mauern Jerusalems gearbeitet. Nun freut er sich darauf, sich zu Hause zu stärken, etwas auszuruhen, mit seiner Frau und seinen Söhnen Alexander und Rufus Zeit zu verbringen. Während er dem Gartentor entgegenstrebt, einem der Tore, das ihn wieder mitten ins Herz der quirligen kleinen Stadt bringt, denkt er nach. Schon so manches Mal hat er sich gefragt, ob es richtig war, mit seiner Familie hierher nach Jerusalem zu ziehen. Das Leben ist hart. Die Feldarbeit wirft kaum etwas ab. Und obwohl sie schon einige Jahre hier wohnen, sind sie immer noch Fremde in dieser Stadt. Es hilft schon, dass es hier noch andere jüdische Familien aus der Gegend von Kyrene gibt, und dass sie sogar ihre eigene Synagoge haben. Aber es bleibt schwer, gute Freunde unter den Einheimischen zu finden. Die Jerusalemer sind schon ein besonderes Völkchen. Simon vermisst das kosmopolitane, elegante und wohlhabende Kyrene mit seiner frischen Quelle, den Theatern, Tempeln, der Pferderennbahn und der großen jüdischen Gemeinde. Er sehnt sich nach dem Mittelmeer, das der Stadt so nahe ist, dass sie als Familie oft Ausflüge dorthin machten, um den weiten Horizont und die frische Seeluft zu genießen. In Jerusalem ist alles anders. Sicher, viele ihrer Nachbarn in Kyrene hatten sie beneidet, als sie sich auf den Weg in die heilige Stadt machten, dahin, wo der Tempel stand, mitten ins Herz der Geschichte des Gottes Israels mit seinem Volk. Doch das Land, in dem Milch und Honig fließt, hatte Simon sich anders vorgestellt. Nachdenklich erreicht er das Gartentor und eilt durch die Straßen und Markthallen, die voller Menschen sind. Jetzt ist es nicht mehr weit. Bald ist er zu Hause. Er freut sich darauf, seine staubigen Füße und die erdigen Hände zu waschen, sich ein sauberes Gewand anzuziehen und mit seiner Familie zu essen. Plötzlich sieht er, dass sich ihm auf der Straße ein Trupp römischer Soldaten mit Gefangenen nähert. Offenbar sind sie auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte außerhalb der Stadt. Ein Legionär geht voraus und scheucht die Händler, Käufer und Schaulustigen zur Seite. Simon weicht schnell in den Eingang eines Geschäftes aus, um den schauerlichen Zug an sich vorbeizulassen. Die ersten beiden Gefangenen werden an ihm vorübergetrieben. Sie wirken noch ausgeruht und stark, denn sie tragen die schweren Querbalken scheinbar mühelos. Simon erfasst Mitleid mit den Gefangenen. Egal, was sie in den Augen der Römer Sträfliches getan haben, so einen Tod hat niemand verdient. Er tritt wieder auf die Straße hinaus und schaut den zwei Gefangenen hinterher. Er schämt sich, dass er nichts für sie tun kann. Da fasst ihn von hinten eine eiserne Hand an der rechten Schulter und reißt ihn herum. Simon blickt in das Gesicht eines römischen Centurio. Beeindruckend und furchteinflößend sieht er aus mit dem glänzenden silbernen Helm, den Wangenklappen, die tief in sein markantes Gesicht hineinragen, und dem roten Federbusch auf dem Kopf. Du trägst dieses Kreuz für diesen Gefangenen. Danach kannst du wieder gehen, wohin du willst, sagt der Centurio mit schneidender Stimme zu Simon und schaut zurück über seine Schulter. Simon folgt seinem Blick. Er sieht noch einen Gefangenen, den er zunächst gar nicht bemerkt hatte. Er ist augenscheinlich am Ende seiner Kräfte. Er keucht und schwankt. Sein Kopf und Oberkörper sind voller Blut. Er droht unter der Last des massiven Holzbalkens zusammenzubrechen. Angst kriecht in Simon hoch. Wird er so enden wie dieser Gefangene? Werden die Römer Wort halten oder wird auch er am Wegrand von einem Kreuz hängen? Er denkt an seine Frau und seine Söhne, die zu Hause auf ihn warten, und er kämpft die Angst in sich nieder. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Schon öfter haben die Römer Zuschauer am Straßenrand gezwungen, den Kreuzbalken für Gefangene zu tragen, die zu schwach sind. Simon nickt dem Centurio wortlos zu und nähert sich dem Gefangenen. Der steht gebeugt da, das Holz auf den Schultern und den Blick nach unten gerichtet. Simon löst die Fesseln von seinen Händen und nimmt ihm den Kreuzbalken behutsam von den Schultern. Er stellt den Balken mit einem Ende auf dem Weg ab, um ihn besser fassen zu können. In diesem Moment richtet sich der Gefangene auf. Die Last ist ihm von den Schultern genommen worden, wenn auch nur für den Augenblick. Simon sieht in sein Gesicht und es durchfährt ihn wie ein elektrischer Schlag. Er weiß nicht, was es ist, aber dieser Gefangene hat eine unglaublich starke Ausstrahlung. Ihre Augen treffen sich. Der Gefangene blickt ihn dankbar an. Simon scheint es, als könnte der Fremde auf den Grund seiner Seele sehen. Wärme durchflutet ihn und etwas wie, seltsam in diesem eigentlich so traurigen Moment, etwas wie Freude, tiefe Freude. Ein Legionär stößt den Gefangenen mit dem Stock einer Lanze grob in den Rücken und zwingt ihn weiterzugehen. Simon schultert das Kreuz und folgt dem geheimnisvollen Fremden. Ja, kehren wir langsam wieder zurück aus den Straßen Jerusalems vor 2000 Jahren, aber behalten wir vielleicht auch im Herzen, wie wir mit Jesus ein Stück seines Weges gegangen sind und Zeugen seiner Begegnung mit Jesus, mit Simon werden konnten. So oder ähnlich könnte es gewesen sein. Ich möchte noch einige Gedanken mit euch teilen, was uns das alles bedeuten kann in dieser Passionszeit. Zum einen, Jesus ist den Weg nach Golgatha nicht leichtfüßig gegangen. Ich kann nicht erahnen oder ermessen, wie schwer dieser Weg gewesen sein muss. Nicht steril, sauber, würdevoll und edel, wie ich es aus manchen älteren Jesusfilmen kenne. Dieser letzte Gang war voller Dreck, Blut, Schweiß und Schmerzen. Die Frühjahrssonne brannte heiß. Keine Engel sangen. Keine Menschen wichen still und ehrfurchtsvoll zur Seite. Mitten im Herzen Jerusalems wird ein bedauernswerter Verurteilter durch die von Menschen und Tieren überfüllten Straßen getrieben, gedemütigt von seinen Folterknechten. Er fällt in den Staub der Straße, auf die Steine, auf denen unzählige schmutzige Füße gegangen sind, auf denen Tiere ihre Notdurft verrichtet haben, auf denen die Einwohner Jerusalems ausgespuckt haben. Da ist keine Würde mehr, keine Stärke, kein Triumph. Da ist ein zerschundener Körper und ein gequälter Geist. Da ist Einsamkeit und Angst, Todesangst. Wie tief ist er hinabgestoßen worden, der Sohn Gottes. Und wie unbegreiflich groß muss seine Liebe zu uns sein, wenn er das alles auf sich nimmt. Für mich, für dich, für uns. Die himmlischen Heerscharen halten den Atem an. Sie dürfen nicht eingreifen. Diesen letzten Weg muss Jesus alleine gehen. Und der Vater im Himmel leidet und trauert. Ich möchte uns auch einladen, uns nicht vor dem Leiden Jesu zu verschließen, auch wenn es schwer ist. Nicht vorschnell auf die Auferstehung und den erhöhten, mächtigen Herrn zu schauen. Vielleicht können wir auch in dieser Zeit eine Weile bei Jesus bleiben, bei ihm verharren, sein Leiden aushalten. Unser Kreuz auf uns nehmen und ihm folgen, wie er es gesagt hat, um zu ermessen, wie groß sein Opfer für uns war und auch für unsere geschundene Welt. Und dann, erst dann, denke ich, können wir auch seine Auferstehung wertschätzen und uns von Herzen freuen, dass er für uns den Tod besiegt hat. Gerade in der diesjährigen Passionszeit, die für uns, für die ganze Welt zu einer Passionszeit gigantischen Ausmaßes geworden ist, finde ich es sehr tröstlich, dass wir einem Gott folgen, der weiß, was Leiden bedeutet, der mitleidet und trauert, der Mitleid hat und Erbarmen zeigt. Gottes Sohn, Jesus, der große Schmerzensmann, ihn können wir ansehen. Ihn können wir anrufen, in seinen Wunden Heilung finden und darum bitten, dass er uns und die Welt aus Dunkelheit, aus Angst, aus Leiden herausholt. Wir haben einen großen Herrn, der für uns gelitten hat und bei Gott für uns eintritt. Lasst uns noch einen Blick auf Simon werfen. Welche Bedeutung kann seine Begegnung mit Jesus für uns haben? Das Leben von Simon von Kyrene ist mit großer Wahrscheinlichkeit durch die Begegnung mit Jesus gravierend verändert worden. Es hat eine andere Richtung genommen, sein Leben, weil er dem Sohn Gottes ins Gesicht geblickt hat, der in diesem Moment keine Gestalt und Hoheit hatte, wie es Jesaja ausdrückt. Wie wir es in der Geschichte gehört haben, war Simon von Kyrene wohl ein Jude aus Nordafrika, der in Jerusalem seine neue Heimat gefunden hatte. Kyrene, im heutigen Libyen gelegen, war zur Zeit von Jesus eine der bedeutendsten griechischen Kolonien in Afrika. Markus, der sein Evangelium so verfasst hat, dass es besonders für römische Christen verständlich wurde, beschreibt Simon für seine Leser mit folgenden Worten. Simon, das ist übrigens der Vater von Alexander und Rufus. Also allem Anschein nach waren Alexander und Rufus der Gemeinde in Rom bekannt. Es genügte also Simon als den Vater von Rufus und Alexander zu identifizieren. Und alle wussten, wer gemeint war. Bei einer Grabung im Kidron-Tal bei Jerusalem fand der israelische Archäologe Eliasar Sukenik im Jahr 1942 eine antike Grabanlage mit verschiedenen Gebeinkästen, wo man also Menschen bestattet hat oder ihre Gebeine. Und auf einem der Gebeinkästen waren die Worte Alexander, Sohn des Simon des Kyrenäers, zu lesen. Zufall? Paulus richtet in seinem Brief an die Gemeinde in Rom Grüße an verschiedene Gemeindeglieder aus, darunter auch an Rufus, den Auserwählten in dem Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist, schreibt Paulus. Wahrscheinlich ist also Simon von Kyrene durch die Begegnung mit Jesus ein Anhänger Jesu, ein Anhänger des neuen Weges geworden, wie die ersten Christen genannt wurden. Und wir können annehmen, dass er sich der ersten judenchristlichen Gemeinde in Jerusalem angeschlossen hat, die einige Mitglieder aus der Gegend um Kyrene hatte. Ein Teil seiner Familie ist dann offenbar später nach Rom gereist, um den Wirren der ersten Christenverfolgung zu entgehen. Und dort scheinen seine Frau und zumindest sein Sohn Rufus später zu den Säulen der römischen Gemeinde gehört zu haben. Die Begegnung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn verändert uns, so wie sie Simon von Kyrene und sogar seine ganze Familie verändert hat. Unser Leben bekommt eine neue Richtung, einen Sinn und ein Ziel. Und das wünsche ich mir für mich, für uns, für euch, dass wir das gerade in dieser Passions- und auch der darauffolgenden Osterzeit wieder neu erleben können. Dass wir Jesus sehen können und uns von ihm ansehen lassen. Dass wir in seine Augen blicken können, die uns voller Erbarmen, liebevoll, verständnisvoll, stärkend, ermutigend und auch ermächtigend ansehen. Ich wünsche uns die lebensverändernde Begegnung mit dem leidenden und gekreuzigten Herrn, der uns mit hineinnimmt in seinen Tod und seine Auferstehung, der uns auf den Grund unserer Seele schaut, uns heilt, aufrichtet und sendet. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr, es fällt uns unglaublich schwer, dir in deinem Leiden zuzusehen, uns diesen Berichten in den Evangelien auszusetzen und ja, auch zu ermessen, was das bedeutet haben könnte. Herr, danke, dass du für uns so tief hinabgestiegen bist, um uns auch zu dir emporzuziehen und diese ganze gequälte, geschundene Welt. Wir bitten dich in dieser Passionszeit, dass du dich über uns erbarmst, über die Schöpfung, über alle Geschöpfe, über alle Menschen, die leiden, gerade auch in diesen Tagen. Nicht nur an Corona, aber auch an Corona, Herr, erbarme du dich. Wir danken dir, dass wir dich ansehen können und dass in deinen Augen Hoffnung liegt. Danke, Herr, für deine Auferstehungskraft, die wir an Ostern feiern dürfen. Wir vertrauen auf dich und wir bitten dich, dass du uns sendest in diese Welt, die deine Hoffnung braucht. Amen.